für den Kopf, Depression bei kritisch Kranken, Behandlung für den Arzt und den Patienten, ein sehr komplexes Thema. Für mich sind das eigentlich drei Titel und ich werde das mit dem Bauch auf den Kopf stellen und werde meinen Vortrag dreiteilen. Ich werde beginnen mit der Depression bei kritisch Kranken. Zum Wohl. Und ein paar Worte auch über die Angst sprechen, weil Angst und Depression eng zusammenhängen und das wichtig ist. Im zweiten Teil dann darüber, über diesen komischen Titel Behandlung für den Arzt oder für den Patienten. Und zum Schluss dann Therapie aus dem Bauch für den Kopf, was immer das sein soll. Verzeihen Sie, wenn meine Beispiele öfters aus dem Bereich der Kardiologie sind, da ich Kardiologe bin, aber ich werde es nicht nur aus der Kardiologie machen. Schauen wir uns einmal die Prävalenzraten zur Depression an. Was schätzen Sie denn so, wie häufig ist die Depression in der Allgemeinbevölkerung?
In welchem Alter?
Wurscht.
10%.
10%. Andere? 20. Ja. Also 4-7% in der Allgemeinbevölkerung leiden unter einer Major Depressive Disorder und wir sehen da schon ein Problem mit der Depression, nämlich es gibt ja sehr viele verschiedene Grade und auch verschiedene Formen von Depression und wenn Sie von Depression sprechen, meinen Sie wahrscheinlich was anderes als die Major Depressive Disorder. Das ist eine psychiatrische Form der Depression, also eine schwere Depression, wie Sie die Psychiater sehen. Und es gibt eben auch andere und das ist in unserem Zusammenhang auch wichtig. 15-20% der Patienten nach akutem Herzinfarkt leiden unter einer Major Depressive Disorder, aber weitere 20% im ersten Jahr danach und unter einer anderen Form der Depression, unter einer unterschwelligen Threshold-Depression leiden bis zu 2/3 der Coronarpatienten. Das ist also doch eine recht wichtige Störung. Wie schaut das bei anderen Patientengruppen von Intensivpatienten aus? Hier eine Studie zu nasal intubierten Patienten. HATS wird öfter vorkommen, ist der Hospital and Anxiety Depression Scale, ein sehr weit verbreiteter, leicht auszufüllender Fragebogen, der Angst und Depression misst. Und hier zeigt sich, dass 46% der nasal intubierten Patienten unter einer Angststörung leiden und die Hälfte der Patienten depressiv sind. Wie schaut das bei akuten malignen Erkrankungen aus? Etwa 30% leiden hier unter einer Depression und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, also auch einer protrahierten Form der Störung. 28% im Akutstadium und nicht ganz 40% nach 4 Monaten. Sie wissen natürlich die Symptome einer Depression, aber ein bisschen gehe ich sie noch einmal durch. Die Hauptsymptome: gedrückte Stimmung, Interessenverlust, Freudlosigkeit, Antriebsstörung, Müdigkeit. Traurigkeit ist nicht dabei zum Beispiel. Und davon müssen mindestens zwei über mehr als 2 Wochen vorhanden sein. Wichtig auch in unserem Zusammenhang sind aber die Nebensymptome, die häufig sind, vor allem die Schlafstörung. Viele Patienten kommen ja oder klagen hauptsächlich über Schlafstörungen und nicht über Depressionen, vor allem über Durchschlafstörungen. Sie wissen das. In der Kardiologie kommen viele Patienten primär mit Konzentrationsstörungen, mit der Klage, ich kann mich nicht mehr so konzentrieren. Dahinter steckt sehr häufig eine Depression. Schuldgefühle, Selbstwertverlust, auch besonders wichtig bei Herzpatienten. Und Appetitlosigkeit, und Sie haben schon vorher gehört, bei der Herzinsuffizienz und bei der Kachexie, die Appetitlosigkeit, die Depressionsrate bei Herzinsuffizienz ist weit über 30%, zwischen knappe 40%. Und die Appetitlosigkeit hat auch damit zu tun, mit der Depression. Und die Depression macht auch einen Sympathikotonus, was auch bei der Herzinsuffizienz eine Rolle spielt. Ich komme aber noch einmal dazu. Hier eine Arbeit über die Überlebensrate in Abhängigkeit von der Depression und Sie sehen hier die Überlebensrate und rechts die Depression. BDI ist das Back Depression Inventory, das ist ein weiterer wichtiger und häufig gebrauchter Fragebogen für die Depression. Und hier der ein BDI über 10 ist das, was man als Major Depressive Disorder bezeichnet. Und Sie sehen hier erstens einmal eine praktisch linear-kausale Beziehung zwischen Depression und Überlebensrate. Und Sie sehen auch, dass auch bei einer unterschwelligen Depression, nämlich einer Depression von einem BDI in 5 bis 9, und ein Psychiater, der viel mit Depressionen zu tun hat, würde die Patienten nicht als depressiv einstufen. Nicht nur klinisch relevant ist, sondern auch auf die Überlebenszeit eine signifikante Auswirkung hat. Ich komme noch einmal dazu. Die Depression ist ein unabhängiger Risikofaktor, wie Sie schon gehört haben, mit einer Odds-Ratio von 2,4. Und Cholesterin hat etwa 2,5. Depression gehört also zu den wichtigsten Risikofaktoren bei der koronaren Herzkrankheit, vor allem nach akutem Infarkt. So viel über Infarkt und Herz. Wie kann man sich überhaupt vorstellen, dass die Depression physiologisch da Auswirkungen hat? Den Sympathikotonus habe ich schon erwähnt. Gleichzeitig aber macht es eine vagale Depression, und diese Kombination aus Stimulation des Sympathikus und der Depression des Vagus ist besonders schlecht. Die Arrhythmieneigung ist gesteigert. Die Heart Rate Variability ist gesenkt. Sie wissen, das ist ein großer Prädiktor für Sudden Cardiac Death. Der Lipidstoffwechsel, die freien Fettsäuren steigen. Gerinnungsfaktoren werden aktiviert. Entzündungsparameter steigen. Es gibt eine Korrelation mit oxidativen DNA-Schäden. Und es ist so, dass die Patienten überhaupt mehr Risikofaktoren haben, mehr Rauchen etc. Und auch eine geringere Compliance. Hier noch ein paar Worte jetzt über Angst, über Auswirkungen von Angst und der wahrgenommenen Kontrolle der Patienten und die Auswirkungen auf die Prognose nach akutem Myokardinfarkt. Die schwarzen Säulen sind die Patienten mit höherer Angst, und Sie sehen, dass die Patienten, die eine höhere Angst haben, bei allen Komplikationen signifikant schlechter dran sind. Wichtig ist aber, dass man das in Beziehung, so wie das die Frau Moser getan hat, mit der wahrgenommenen Kontrolle setzt, denn bei Patienten, die eine niedere Angst haben, spielt das keine Rolle, aber bei Patienten mit hoher Angst ist es auch entscheidend, wie sehr das Gefühl ausgeprägt ist, die Situation unter Kontrolle zu haben oder unter Kontrollverlust zu leiden. Denn die, die abgesehen von hoher Angst auch noch das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle über die Situation, die sind besonders gefährdet. Das hier ist eine eigene Studie zu Angst und Komplikationen. Angst ist ja nicht gleich Angst, wie Sie wissen. Man kann zum Beispiel unterscheiden zwischen einer Angst, die durch die Situation auf der Intensivstation hervorgerufen ist, und einer Ängstlichkeit als Charaktereigenschaft, als Bereitschaft, überhaupt auf alle Situationen mit Angst zu reagieren. Das macht dieser Fragebogen. Und wenn man das anschaut, dann sieht man, dass es nicht diese Grafik irrigiert ein bisschen, weil die Kalibrierung so anders ist. Dann sieht man, dass es nicht die Situationsangst ist, die die Komplikationen macht, sondern die Ängstlichkeit. Das heißt, die Angst als Charaktereigenschaft, die ist verantwortlich für die Komplikation. Andere Auswirkungen der Angst sind eine Verringerung der Immunkompetenz, eine Verzögerung der Wundheilung, erhöhte Infektionsraten. Angst ist aber nicht so, dass die, wenn der Patient aus der Intensivstation weg ist, dass die wieder vergeht, sondern die bleibt über mehr als 3 Monate bestehen. Und Patienten, die ängstlich sind und auch depressiv sind, haben eine längere Liegedauer, unabhängig von der Grunderkrankung, sowohl auf der Intensivstation als auch im Krankenhaus überhaupt. Hier noch einmal eine eigene Studie zur Aufenthaltsdauer. Und die Patienten bei uns, die depressiv sind, liegen unabhängig von der Grunderkrankung um 40% länger im Krankenhaus als die, die nicht depressiv sind. Und alle Studien sind da recht konsistent. Was sind jetzt Stressfaktoren für Patienten auf der Intensivstation? Da wissen Sie natürlich bestens. Aber wenn man jetzt so die Einschätzung anschaut der Patienten und vergleicht mit der Einschätzung der Pflegepersonen, beide sehen die Schmerzen als wichtigsten Stressfaktor. Die Pflegepersonen, die Intubation, mangelnde Information, ganz wichtig, und Schlaflosigkeit, ein Symptom der Depression. Die Patienten hingegen nennen auch Schmerzen an erster Stelle, aber dann kommt schon die Schlaflosigkeit, die sie am meisten stört, dann die Intubation und auch hier wieder der Kontrollverlust, ganz wesentlich. Ein paar Worte auch, obwohl das nicht mein Thema ist, ganz kurz zu den Angehörigen, weil es so wesentlich ist. Alle Studien dazu zeigen, dass die Patientinnen und Patienten nicht so hoch sind mit ihrem Angstlevel wie die Angehörigen. Das ist auch wieder eine Studie aus unserer Herzüberwachung. Und hier sieht man, gelb sind die Partnerinnen, schwarz, blau die Patienten, dass hier auch die Partnerinnen eine deutlich signifikant höhere Angst haben als die Patienten selber. Noch eine andere Studie, auch bei Intensivpatienten, die Partner hier im Arzt haben 82% entweder Angst oder Depression oder beides erhöht, Verwandte, Nichtpartner 2/3, depressiv sind Patienten, sind Partnerinnen und Verwandte von überlebenden Patienten in 32% und von sterbenden Patienten fast die Hälfte. Jene recht interessante Studie, wie sehr können denn Ärzte und Schwestern die Depression ihrer Patienten auf der Intensivstation diagnostizieren und einschätzen? Sie können es leider nicht. Um das noch zu erklären, wir alle, die drüber sind, über diese horizontalen Linie, sind depressiv und alle, die rechts von der vertikalen Linie sind, werden eingeschätzt als depressiv oder als weitere Abklärung benötigend. Und Sie sehen, dass sich das hier gar nicht deckt und dass weder Kardiologen noch Assistenzärzte noch Schwestern die Diagnose Depression stellen können, aber sie können nicht nur die Depression nicht stellen, sie schätzen auch immerhin 30% als falsch depressiv ein, die nicht depressiv sind. Also es geht in beide Richtungen. Ich fasse mal diesen Teil zusammen. Depression und Angst sind häufig. Richtlinie, Sie müssen rechnen, dass zwischen 30% und 50% Ihrer Patienten und Patientinnen manifest depressiv sind. Angst und Depression haben abgesehen von ihren Symptomen natürlich auch somatisch wichtige negative Folgen. Und die Angehörigen, vor allem die Partner, sind oft noch ängstlicher als die Patienten selbst. Und die Diagnose wird nicht richtig gestellt. Damit sind wir schon beim zweiten Thema, nämlich Behandlung für den Arzt oder Patienten. Wieso soll das überhaupt Behandlung für den Arzt sein? Da müssen wir uns einmal damit beschäftigen, was denn da behandelt werden sollte und wie schaut es mit Stress und Depression bei Intensivpersonal aus. Jetzt wird es unangenehm. Was glauben Sie? Wie hoch sind die Depressionsraten bei Intensivärzten, Schwestern?
90%.
Aber nicht Major Depression. Also 90% sind es Gott sei Dank nicht, aber sie sind nicht nieder. Ja, wenn wir uns hier anschauen, Stresssymptome auf einer Intensivstation, gesamt an die 30%, am meisten die Leitenden, auch wenn das die Nichtleitenden wahrscheinlich gar nicht so annehmen würden, dass ihre Chefs so belastet sind. Aber das geht durch und das ist gar nicht signifikant dann. Aber man kann davon ausgehen, dass eben ein Drittel an Stresssymptomen leiden. Wie schaut es aus mit Burnout? Ein wichtiges Thema. Burnout hat ja drei Dimensionen. Die eine ist die emotionale Erschöpfung, ein Viertel. Also das sind Symptome wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Krankheitsanfälligkeit. Die nächste Dimension ist die Depersonalisation. Damit ist gemeint negative Gedanken gegen Patienten, gegen Kollegen, Zynismus gegen Patienten, gegen Kollegen. So zynische Witze, Schuldgefühle und schließlich dann auch Rückzug sind auch ein Viertel. Und die Leistungseinbuße als dritte Dimension, die ist etwas geringer. Und das ist ein Charakteristikum aller Ärzte. Die Ärzte sind die Berufsgruppe, die, wenn sie ein Burnout haben, am spätesten und am wenigsten mit der Leistungseinbuße reagieren. Das ist das, was sie versuchen, auch aus ethischen und Verantwortungsgründen wahrscheinlich, möglichst lange aufrechtzuerhalten. Bei den Lehrern zum Beispiel ist es umgekehrt. Daher kommt die Leistungseinbuße zuerst. Wie schaut es aus bei dem Pflegepersonal? In einer allgemeinen Intensivstation 37,5%. Die Studien sind auch hier recht konsistent, an einer internen etwas weniger. Burnout-Syndrom, Das ist eine große Studie an 278 Intensivstationen in Frankreich mit insgesamt 2392 Pflegepersonen. Auch hier ein Drittel leidet unter Burnout. Das heißt, das mit der Behandlung für den Arzt ist vielleicht gar nicht so von der Hand zu weisen. Aber was heißt das jetzt im Zusammenhang mit der Depression und wie können wir uns die Auswirkungen auf diese schlechte Diagnosestellung vorstellen? Eine Möglichkeit ist, dass wir Ärzte, aber auch das Pflegepersonal die Depression ja abwehren, soll vorkommen und nicht wahrhaben wollen. Wenn wir es bei uns selbst abwehren, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es bei den Patienten auch nicht sehen und abwehren und verleugnen. Das heißt, wir werden die Diagnose häufig falsch negativ stellen, das heißt, wir werden es nicht erkennen. Die andere Möglichkeit ist aber, dass wir unsere eigenen depressiven Gefühle und Symptome auf den Patienten projizieren. Und dann kann es sein, dass wir Patienten als depressiv bezeichnen, die gar nicht depressiv sind und die Diagnose falsch positiv stellen. Und Sie haben ja gesehen, dass das immerhin bei einem Drittel der Patienten der Fall ist. Schließlich kann es ja auch sein, dass wir das Leid und die Trauer unserer Patienten nicht ertragen. Und Trauer und Leid ist keine Depression. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, traurige Patienten als depressiv zu bezeichnen. Oder eine häufige Reaktion ist ja die, naja, wenn ich so schwer krank wäre, wäre ich auch depressiv. Oder wenn es mir so schlecht ginge, wäre ich auch depressiv. Das ist nicht der Fall. Es geht nicht um Trauer und um Leid. Es geht um Depression und das ist eine Störung oder Krankheit. Und ich habe lange Zeit am Anfang meiner Tätigkeit Patienten zugewiesen bekommen mit der Begründung, Patient weint, zack, ist depressiv und soll zu mir. Das ist so ein Beispiel, wo es schwierig ist, einfach die Tränen oder die Trauer der Patienten auch zu ertragen, aber dabei zu bleiben und sie nicht abzuschieben. Depressive Patienten haben ja meistens keine Tränen. Depressive weinen nicht weniger als Nicht-Depressive. Und das ist wieder ein Grund, die Diagnose falsch positiv zu stellen. Und schließlich sind wir nicht dafür ausgebildet. Auch das muss man sagen. Weil eine einseitig somatische Ausbildung die Diagnose nicht stellen lässt. Ich möchte gleich eine Diskussionsbemerkung vorwegnehmen. Wir können das nicht an die Psychiater delegieren oder nicht nur an die Psychiater delegieren. Sie sehen, dass Psychiater, wenn sie nicht sehr vertraut sind mit dieser Problematik, mit anderen depressiven Patienten zu tun haben, nämlich mit viel schwerer depressiven, suizidalen Patienten. Die meisten dieser Patienten sind nicht so schwer depressiv und auch der Psychiater stellt diese Diagnose dann gar nicht so selten nicht, außer er ist eben mit dieser Problematik sehr vertraut. Und es ist immer noch so, dass es für die meisten Patienten auch immer noch eine Abschiebung bedeutet, wenn sie dem Psychiater vorgestellt werden und das Selbstwertgefühl ist eh im Keller, das wird dadurch nicht besser. Zum letzten Teil, Therapie aus dem Bauch für den Kopf. Es klingt ja sehr wie nach Therapie aus dem Bauch, so aus dem Gefühl heraus. Aus dem Bauch heißt natürlich auch aus Erfahrung und das ist nicht das Schlechteste, wie wir auch vorher gehört haben. Trotzdem, auch wir Psychosomatiker lehnen eine Therapie aus dem Bauch ab. Darum geht es nicht. Außer eine Therapie aus dem Bauch durch den Kopf. Das heißt, reflektiert. Was meine ich damit? Damit meine ich erstens, dass wir versuchen sollten, uns unsere Empathie zu erhalten. Das heißt, das gefühlsmäßige Mitschwingen mit dem Patienten, was auf einer Intensivstation schwierig ist. Das ist ganz klar. Das heißt aber auch, Gefühle zulassen. Eigene Gefühle und die der Patienten. Und Gefühle zulassen und reflektieren heißt, ich muss mir überlegen, was macht denn der Patient mit mir? Was löst der Patient in mir aus? Kann ja viel sein. Trauer, Wut, Sympathie, Ärger, Langeweile, Müdigkeit. Und das beste diagnostische Kriterium für die Depression ist eben diese gefühlsmäßige Reaktion. Wissen Sie, wie Sie auf depressive Patienten reagieren? Gefühlsmäßig? Aggressiv, eine Möglichkeit. Ja.
Abwenden,
weggehen, andere Möglichkeit. Wenn man das nicht kann, meistens entweder sie machen einen fürchterlich müde, man wird schrecklich müde, es ist anstrengend, erschöpfend, oder es ist nichts, sie langweilen. Und man spürt nichts. Und das ist die beste Unterscheidung zwischen depressiven Patienten und traurigen Patienten. Weil bei traurigen Patienten, was spüren sie da, wenn sie es zulassen?
Mitleid.
Trauer. Traurig eigentlich. Das mit Mitleid ist so eine Geschichte. Aber traurig. Bei traurigen Patienten, wenn man mit denen mitfühlt, wird man traurig. Bei einem depressiven Patienten werden wir nicht traurig. Die fast die beste Unterscheidung. Das heißt, das ist auch ein wichtiges diagnostisches Kriterium und die Psychosomatik spricht sehr dafür, Gefühle als Befunde zu werten. Gefühle sind genauso Befunde wie alles andere. Wenn, vorausgesetzt, wir machen sie bewusst und reflektieren sie. Und überlegen uns auch, wie reagiere ich auf das, was der Patient mit mir macht. Reagiere ich aggressiv, gehe weg, wende ich mich ab, mache ich die Visite kürzer. All das sind wichtige Befunde. Etwas, was sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist, sind die patientenbezogenen Teambesprechungen. Wir machen das bei uns auf unserer CCU seit mittlerweile, glaube ich, 8 Jahren. Hat sich sehr bewährt. Wozu ist das gut? Wir können uns austauschen über die Patienten, über die Verhaltensweisen der Patienten, über die Gefühle der Patienten. Wir können das, was wir jetzt so kurz besprochen haben, hier uns näher anschauen, wie schaut es mit den Gefühlen, wie schaut es mit Übertragung, Gegenübertragung aus. Zum Beispiel ist es wichtig zu sehen, ob ein Patient nur einen aus dem Team aggressiv macht oder ob fast alle im Team so reagieren, weil dann wissen wir, das hat nichts mit dem Einzelnen zu tun und nichts mit mir zu tun, sondern dieser Patient hat ein Aggressionsproblem. Und das ist auch für das Personal sehr entlastend, zu sehen, dass es anderen auch so geht. Man kann dabei eigene Ängste bearbeiten, wenn die Offenheit da ist und das Vertrauen. Es gibt auch Hilfe bei organisatorischen oder interaktionellen Problemen. Heute ist schon angesprochen worden, die Schwierigkeiten zwischen Ärzten und Schwestern, die soll es geben. Da ist das sehr hilfreich in dieser Beziehung, weil oft vor allem den Schwestern die Entscheidungskriterien der Ärzte nicht so klar sind und für die Schwestern oft gar nicht nachvollziehbar. Und das ist für sie sehr entlastend und leicht dann zu verstehen, wenn sie erklärt werden. Bei uns ein häufiges Thema. Und es kann dann ein einheitliches Behandlungskonzept entwickelt werden und das ist auch wichtig. Und wir sprechen uns aus für eine Basisausbildung, Grundversorgung in Psychosomatik und Kommunikation. Und alle diese Punkte gemeinsam sind die beste Burnout-Prophylaxe, die es gibt. Ein paar Worte noch zu den Therapieformen aus dem Bauch durch den Kopf. Das mit der Information, dass das Wichtigste ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das wissen Sie. Die Information sollte patientenbezogen sein und nicht Stereotyp, also über die Besonderheiten der Intensivstation. Das ist Ihnen klar und das machen Sie auch alles. Über einzelne Punkte werde ich ein bisschen was sagen, über das psychische Take-Care, über die Identifikation von psychosozialen Risikopatienten, die psychosomatische Fachbetreuung, das heißt die Beiziehung eines Psychosomatikers, sage ich da nichts mehr. Über die Pharmakotherapie sage ich ein bisschen was. Die Einbeziehung der Angehörigen, ganz wichtig, und das Transferierungsgespräch. Was heißt das psychische Take-Care des Patienten? Wichtig ist es, die Schutzmechanismen der Patienten zu akzeptieren. Die Patienten sind natürlich in Extremsituationen, das heißt, sie werden die Schutzmechanismen, die sich bei ihnen bewährt haben, auch hier anwenden. In unserer Patientengruppe, bei den Herzinfarktpatienten, ist das fast immer die Verleugnung. Das heißt, sie versuchen, so lange wie möglich ihre Symptome zu verleugnen und das kann Schwierigkeiten machen. Es ist aber wichtig, das auch zu akzeptieren und vor allem zu erkennen. Die Omnipotenzfantasien, viele Infarktpatienten, aber sicher auch andere Patienten, das kennen Sie auch, haben Omnipotenzfantasien, die sie vor allem an den Schwestern auslassen, oder sie sind regressiv, das heißt, sie lassen sich länger waschen als notwendig, lassen sich länger füttern als medizinisch notwendig. Kennen Sie oft ein Thema, gerade für das Pflegepersonal, was viel Wut und Aggression beim Pflegepersonal hervorruft. Das gehört zum Beispiel in den Teambesprechungen besprochen, was das bedeutet und wieso der Patient jetzt regressiv reagiert. Ansprechen von Gefühlen des Patienten, die Angst gehört angesprochen, haben Sie keine Angst davor, er kriegt keine Ekstasystolen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, es entlastet, gibt es genügend Studien, aber auch andere Gefühle wie Wut, nicht selten nach Komplikationen, muss der Patient auch auf uns wütend sein, das gehört thematisiert und entlastet den Patienten, aber auch Trauer oder Depression. Zuwendung, Ermutigung, Unterstützung, selbstverständlich, eigentlich klar, wird aber nicht immer daran gedacht. Und immer wieder wichtig, die Kontrollmöglichkeiten des Patienten möglichst groß zu halten. Allein schon die sehr genaue Information gibt dem Patienten ja das Gefühl, doch die Situation ein bisschen kontrollieren zu können, aber auch dann andere Dinge, die er kann, ihm auch möglichst rasch zu machen, was die Schwestern sehr gerne wollen. Und schließlich die Mobilisierung von Ressourcen. Wichtig ist es zum Beispiel zu wissen, wie der Patient, sofern er ansprechbar ist, denn üblicherweise mit schwierigen Situationen in seinem Leben fertig geworden ist. Und die Frage bewährt sich sehr. Und wenn man eine erweiterte Anamnese macht, dann weiß man auch ungefähr, da hat es schwierige Situationen gegeben, sei es in der Partnerschaft, beruflich oder so irgendwas. Und dann kann man, und die Frage, wie sind Sie denn damals mit dieser Situation fertig geworden und was hat Ihnen denn geholfen? Gar keine leichte Frage, wenn Sie mal überlegen. Überraschenderweise, die Patienten können die wie aus der Pistole geschossen beantworten. Und wir wissen dann, wie er es jetzt versuchen wird und wo wir ihn unterstützen können dabei. Weil er wird jetzt in der Situation keine neuen Bewältigungsmechanismen verwenden, sondern wie Watzlawick schon gesagt hat, immer mehr vom selben, natürlich von dem, was sich bewährt hat. Die Identifikation von psychosozialen Risikopatienten ist wichtig, das heißt von depressiven, ängstlichen und sozial isolierten, darüber habe ich nicht gesprochen, soziale Isolation ist ebenfalls ein unabhängiger Risikofaktor. Dazu ist eine Weiterbildung erforderlich, das heißt wir müssen wissen, wie man eine biografische erweiterte psychosomatische Anamnese macht. Bewährt haben sich auch Screening-Verfahren, wie zum Beispiel die Hospital Anxiety and Depression Scale, durchaus anzuwenden. Und wie ich schon gesagt habe, aufzupassen ist auf die Fehlinterpretation der Depression als normale Reaktion auf die schwere Erkrankung. Ein paar Worte nur zur Pharmakotherapie. Es gibt wenig Evidenz über die Reduktion von Mortalität und Komplikationen durch Antidepressiva. Es gibt derzeit drei große Studien. Die CREATE-Studie ist die neueste, die SET-HEART-Studie und die ENRICH-Studie. Alle drei Studien sind enttäuschend oder auch nicht, wenn man die deutschsprachigen Psychosomatiker und Psychokardiologen vorher gefragt hätte, dann hätten wir und haben wir auch gesagt, da kann nichts rauskommen, weil es viel zu somatisch orientiert ist. Nur ein Beispiel ganz kurz, die CREATE-Studie ist eine Studie über Psychotherapie und oder Pharmakotherapie mit Escitalopram bei depressiven Coronarpatienten und hat geschaut, ob die Mortalität sich verbessert. Sie hat sich nicht verbessert, weder durch Psychotherapie noch durch Pharmakotherapie, außer bei einer kleinen Gruppe. Nur, was war die Kontrollgruppe? Die Kontrollgruppe sind Patienten, die wöchentlich von psychosomatisch ausgebildeten Ärzten gesehen wurden. Das ist keine Usual Care, sondern das ist genau das, was wir eigentlich wollen, dass die Patienten kriegen. Ja? Weil es geht nicht primär, bei all diesen Patienten geht es nicht primär um Psychotherapie, sondern es geht darum, dass diese Patienten von psychosomatisch grundausgebildeten Patienten betreut werden. War klar, dass da nichts rauskommt. Und bei den anderen Studien ist es so ähnlich. Die SET-HEART-Studie hat eine leichte Verbesserung gebracht. Aber das primäre Ziel ist ja auch aus psychosomatischer Sicht ja gar nicht jetzt unbedingt, schön wäre es auch, aber nicht unbedingt die Besserung der Mortalität, sondern primär natürlich das, wozu die Antidepressiva da sind, nämlich die Behandlung der Depression, und das geht gut mit den Antidepressiva, vor allem mit den SSRIs. Abraten würde ich in Intensivstationen von trizyklischen Antidepressiva, und bei kardiologischen Patienten sind sie heute kontraindiziert, wegen der kardialen Nebenwirkungen. Das heißt, Richtlinie so ungefähr, ein Drittel ihrer Patienten sollte wahrscheinlich Antidepressiva bekommen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es 14 Tage dauert, bis die Wirkung. Das heißt, die Wirkung wird Ihr Nachfolger Ihnen danken, wenn Sie ihn auf der Intensivstation einstellen. Tranquilizer halte ich für ganz wichtig. Ich persönlich, man kann ganz unterschiedlicher Einstellung sein, ich weiß nicht, wie Sie eingestellt sind, ich bin so eingestellt und wir halten es bei uns auf der CCO eher so, dass es eine Indikation oder es muss eine Kontraindikation gegen Tranquilizer kriegen, dass ein Infarktpatient keine Tranquilizer kriegt und es muss nicht eine Indikation geben, dass er sie kriegt. Verständlich? Ja. Was vor allem bei Infarktpatienten wichtig ist, ist die paradoxe Reaktion auf Tranquilizer, aber das werden Sie so auch kennen, dass, und das hat wieder mit dem Kontrollverlust zu tun, dass Patienten, die Tranquilizer bekommen, das Erleben haben, es passiert etwas mit ihnen, was sie nicht kennen, da sie das nicht aufs Medikament zurückführen, führen sie es auf die Krankheit in den meisten Fällen zurück und reagieren sehr agitiert und paradox mit Unruhe. Daher ist es so besonders wichtig, den Patienten vorher zu sagen, was zu erwarten ist. Die Angehörigen, ganz, ganz wesentlich, nicht mein Thema. Ein Wort dazu, es gibt ganz aktuell ein Guidelines für die Einbeziehung von Angehörigen auf Intensivstationen 2007 erschienen und es gibt auch auf dieser Website dazu Daten und diese Guidelines zum Abrufen. Das Transferierungsgespräch ist Ihnen klar, wie wichtig das ist. Die Transferierung von der Intensivstation wird ja von den Patienten anders erlebt als von uns, nämlich häufig als Abschiebung. Die fühlen sich nämlich auf den Intensivstationen wohl und sicher und da gibt es auch genügend Studien. Für die Patienten sind die Intensivstationen in erster Linie sicherheitsgebend und nicht was Schreckliches. Und die fühlen sich sicher und fühlen sich abgeschoben, wenn sie draußen sind und erleben das nicht so sehr als Fortschritt und das muss man ihnen sagen. Diesen Behandlungsfortschritt muss man ihnen sagen. Wichtig wäre es auch, sofern das möglich ist, dass man ungefähr die Dauer des Aufenthalts mit dem Patienten bespricht und die wahrscheinliche Verlegung, wenn möglich, selten möglich, gemeinsam festsetzt. Und dass man dem Patienten auch sagt, dass er auf der Normalstation weniger betreut ist und dass das aber nicht ein Manko ist, sondern dass das auf seinen Erfolg und auf seinen guten Zustand zurückzuführen ist. Therapie für den Bauch bleibt uns jetzt eigentlich nur mehr. Hier werden wir nicht essen, aber ich wünsche Ihnen trotzdem einen guten Appetit.